Hallo, hier bei Let's Talk Science zu unserer zweiten Folge mit Jana und Alice. In der letzten Folge haben wir uns ja quasi angeguckt, was an sich euer Weg war, nachdem wir euch vor 3 Jahren schon mal hier im Podcast kennenlernen durften und ihr noch mitten in der Promotion stecktet, beziehungsweise ihr beide in einer Phase wart, wo ihr am Ende eurer Promotion wart, aber auch noch nicht im Berufsleben sozusagen eingestiegen seid. Und das seid ihr jetzt ja quasi absolut. Ihr steckt drin. Davon habt ihr uns in der letzten Woche berichtet, was ihr macht, wie ihr da hingekommen seid, wie das aussieht, ob ihr überhaupt noch irgendwas mit Wissenschaftskommunikation zu tun habt oder vielleicht auch mit dem Thema eurer Promotion. Von daher, für all die, die quasi das nicht gehört haben oder auch sagen, Mensch, das interessiert mich total, weil so mögliche Karrierewege, das trifft auch gerade voll meinen Nerv. Was kann ich denn eventuell machen? Was für Dinge gibt es da draußen so? Hört da gerne nochmal rein. Genau dafür gibt es quasi diese Spezialfolgen, um zu schauen, welche möglichen beruflichen Wege gibt es nach einer Promotion eben auch, wenn ihr nicht unbedingt sagt, ich bleibe hier, ich werde jetzt Postdoc, irgendwann habilitiere ich noch, sondern ich möchte nach meiner Promotion mal gucken, was da noch so ist. Heute unterhalten wir uns, wie eigentlich in jeder Doppelfolge, das ist an sich ja das gleiche Konzept, über Wissenschaftskommunikation. Deshalb, weil wir hier am Graduiertenzentrum natürlich dieses Zertifikatsprogramm haben, wovon ganz, ganz viele von euch da draußen auch schon wissen. Für alle, die da noch nichts von gehört haben, das verlinke ich immer in den Shownotes, sodass ihr einfach mal auf der Website gucken könnt. Das ist ein Programm, wo alle Personen in ihrer Promotion sich schärfen können in Bezug auf Wissenschaftskommunikation. Also tatsächlich auch komplett nach dem, was euch liegt. Ihr könnt schauen, ob ihr eher eine Schreibfertigkeit habt und gerne einen Blog schreiben würdet mit einem Wissenschaftskommunikationsschwerpunkt oder ob ihr sagt, boah, die Bühne, das ist meins, das würde ich gerne rocken. Und in meiner Promotion stehe ich jetzt vielleicht bei Kongressen mal vorne auf einer Bühne, aber so richtig Bühne-Bühne-Auftritt, das würde ich gerne irgendwie fühlen. Es gibt auf jeden Fall ein super breites Angebot und dann könnt ihr dort innerhalb dieses Zertifikats verschiedene Kurse machen, Punkte sammeln und habt am Ende quasi einen Zusatzschein, der euch als WissenschaftskommunikateurInnen sozusagen ausweist. Ihr beide habt das gemacht und seid Expertinnen im Bereich Wissenschaftskommunikation dadurch. Wir haben letzte Woche auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Jana macht ein bisschen mehr noch mit Wissenschaftskommunikation, einfach im beruflichen Alltag, als Alice das macht. Und trotzdem hat Alice nochmal betont, dass das absolut ihre Leidenschaft ist. Und vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr Hobby als beruflicher Alltag, was aber das nicht unbedingt für die Zukunft ausschließt. So habe ich das auf jeden Fall erinnert. So, ich sage immer, 2 Wochen sind lang. Deshalb würde ich sagen, vielleicht stellt ihr euch nochmal ganz kurz vor. Und statt heute zu erzählen, was ihr gerade beruflich macht, könnt ihr ja nochmal erzählen, was sozusagen eure Schwerpunktsetzung in dem Zertifikatsprogramm war und was vielleicht euer Abschlusswerk war. Dann würde ich sagen, Jana, fang doch gerne an.
Ich muss erst mal überlegen. Also ich, bei mir war ganz klar, dass ich auf die Bühne will. Ich habe schon immer Theater gespielt. Ich gehe auch gerne ins Theater gucken, also irgendwas, wo ich selber auf die Bühne darf und sprechen. Habe aber auch viel, und das fand ich ganz cool, man kann ja auch so externe Sachen sich anrechnen lassen. Also Alice hat ja Pint of Science nach Kiel gebracht und uns rekrutiert, und das habe ich total viel angerechnet, haben wir richtig viel gemacht. Also nicht nur, da habe ich im ersten Jahr gesprochen, im zweiten Jahr habe ich organisiert, im dritten Jahr moderiert, also wirklich die ganze Event-Management dazu, auch Vor- und Nachbereitung, Spendengelder, solche Sachen. Jugendforscht habe ich mit angerechnet, also auch solche Sachen, wo man dann vielleicht auch mal ein anderes Publikum adressiert. Aber es war immer interaktiv oder auf der Bühne bei mir. Ich habe auch Graphic Recording gemacht und Storytelling, was so allgemeine Sachen sind. Aber Alice sagte letzte Woche, sie hat das Schreiben ein bisschen vernachlässigt. Ich auf jeden Fall auch. Da habe ich 0 Kurse zugemacht, weil ich kein Interesse hatte. Rückblickend würde ich diesen Kurs wahrscheinlich doch auch wählen wie Alice und sagen, naja, da wo man seine Schwächen hat, könnte man auch die Defizite ein bisschen ausbauen oder abbauen.
Kann ich gut verstehen. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, ihr macht das ja, das muss man dazu sagen, vielleicht auch gleich hier vorab in der Folge, mehr oder weniger zusätzlich zur Promotion. Manche bekommen dafür Zeit von ihren Doktorvätern, Doktormüttern, wie auch immer, zur Verfügung gestellt. Ganz, ganz viele aber auch nicht. Bedeutet auch, ihr macht das in eurer Freizeit. Also die Zeit, die neben der Promotion und vielleicht noch neben irgendwo Geld verdienen, noch übrig bleibt. Ich finde es auch voll legitim, wenn man in dem Moment sagt, ich mache halt das, worauf ich ultra Bock habe, weil das hier halt diese freie Zeit noch ist. Aber natürlich kann ich auch verstehen, dass man sagt, es wäre vielleicht ratsam, genau die Dinge zu fördern, die noch nicht so stark ausgeprägt sind. Oder bei dir halt genau die Leidenschaft zu unterstützen, die schon da ist. Alice, wie war es bei dir?
Ja, hi, ich bin Alice. Ich habe im Wissenschaftskommunikationszertifikatsprogramm auch den Schwerpunkt Sprechen gehabt. Mein Abschlussprojekt war eine Science Show und Science Show Auftritt, in dem ich meine eigene Forschung vorgestellt habe zur Fortbildung von Lehrkräften. Ich habe nach dem Auftritt tatsächlich noch weitere Auftritte gehabt, wo ich den Vortrag noch mal ein bisschen ausgeschärft habe, sagen wir es mal so, ein bisschen auch so theatertechnisch auf die Spitze getrieben. Da hat Catherine auf jeden Fall ihren Fußabdruck hinterlassen oder ihren Handabdruck. Und ich habe aus allen Bereichen Kurse belegt. Graphical Recording habe ich tatsächlich nicht gemacht, weil dann Corona kam und die Dozentin weggezogen ist. Witzigerweise bin ich jetzt privat mit ihr befreundet und wir sehen uns regelmäßig. Das ist eine lustige Geschichte. Sodass Graphical Recording leider, also Zeichnen, irgendwie komplett hinten übergefallen ist. Und ich habe auch nur einen Schreibkurs bei Jackie Gillis besucht. Witzigerweise auch zu Podcasts und Video und sowas habe ich auch überhaupt gar nichts besucht. Und dabei ist das jetzt die Hobby-Wissenschaftskommunikation, die ich am ehesten betreibe. Also ich bin auch noch Teil des Moderationsteams eines anderen Podcasts in den Naturwissenschaftsdidaktiken und ja, gerne zu Gast in verschiedenen Podcasts. Das macht immer Spaß. Und dann natürlich, also das, was Jana gesagt hat mit dem auf der Bühne stehen, das macht mir tatsächlich auch sehr viel Spaß. Und ich habe das gerade letztens wieder festgestellt, dass mir das wirklich auch einfach viel gibt. Ich habe Pint of Science nach Kiel gebracht, das hat Jana ja schon gesagt. Es sollte nie eine Alternative zur Science-Show sein, weil wir einfach ein anderes Konzept verfolgt haben. Pint of Science ist ein bisschen interaktiver, es gibt weniger Vorträge, dafür einen interaktiven Teil. Wir haben immer so eine Art Pub-Quiz gemacht und haben mit der Lille Brauerei auch eine super Event-Location gleich von Anfang an gewinnen können. Und das hat sich dann verselbstständigt. Es ist einfach unglaublich gewachsen. Und ich bin sehr stolz darauf, was damit jetzt passiert ist und dass das weitergeführt wird, obwohl ich nicht mehr da bin, dass ich das abgeben konnte in super gute Hände. Ginny hat das richtig toll gemacht. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht, aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Und es ist einfach richtig, richtig toll, dass es jetzt seit 5 Jahren existiert und da einfach ich Leute zusammenbringen konnte, die so eine Leidenschaft dafür haben, genauso wie ich. Da konnte ich auch ganz viel anrechnen lassen. Und der Hauptteil davon war tatsächlich Eventmanagement. Ich habe nie selber auf der Bühne gestanden bei Pint of Science, was mir dann jetzt am Ende zugute kam, weil ich hier bei meinem aktuellen Job eben auch eine Konferenz organisiere und dieses Veranstaltung organisieren und ein bisschen frischen Wind reinbringen, ein bisschen interaktiven Teil. Das liegt mir total und das kann ich, da ziehe ich immer noch von. Ich bin sehr froh, dass ich das anerkennen konnte.
Pint of Science ist vielleicht nicht allen ein Begriff da draußen. Also du hast es schon angedeutet mit einem Pub-Quiz und auch ähnlich irgendwo. Es gibt Vorträge, aber vielleicht magst du noch mal kurz alle abholen, was das ist. Du hast auch gesagt, du hast es nach Kiel geholt. Das heißt, Pint of Science gibt es wahrscheinlich dann auch ja in anderen Städten. Wie funktioniert das Ganze?
Pint of Science ist ein Wissenschaftsfestival, das immer im Mai stattfindet. Das sind immer 3 Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und es findet tatsächlich auf der ganzen Welt immer an den gleichen Tagen statt. Also nicht an den gleichen Tagen jahrestechnisch, sondern überall findet das den gleichen Montag, Dienstag, Mittwoch statt. Es ist immer im Mai. Und der Vorteil ist, dass man so ein Branding hat. Man hat ein Logo, es gibt ein zentrales Werbeteam, das dann die Städte bewirbt. Und die Veranstaltung, die Webseite wird gestellt, das Anmeldesystem ist klar. Das läuft alles halt über Pint of Science Germany. Die Themen sind aber frei wählbar von den Städten. Also sowohl die Location wird von der Stadt selber organisiert oder von den Leuten, die in der Stadt sich engagieren. Die Themen können selbst gewählt werden, die Speaker können selbst eingeladen werden. Und es gibt in der Regel 2 Vorträge pro Abend. Manchmal auch 3 oder mehr, je nachdem, wie lang die Vorträge sind. und immer einen interaktiven Teil. Das kann ein Pubquiz sein, das können Mitmachexperimente sein. Den Städten ist es komplett freigestellt, was sie als interaktiven Teil anbieten wollen. Und da kann jede Stadt auch so seinen eigenen Stil entwickeln, würde ich sagen. Es gibt Unterstützung vom Pint of Science Team Germany, aber das, was man am Ende macht und wie viel man da reinsteckt an Zeit und Ressourcen, das ist einem selbst überlassen. Wir haben immer noch eine Tombola mit angeboten, weil das einfach gut ankam und wir festgestellt haben, dass es in Kiel Leute und Unternehmen gibt, die das Konzept unterstützen wollen, ja, so eine Art Sponsoren sein wollen. Und wir konnten tatsächlich auch Gelder einwerben dafür. Das war mal richtig gut, weil dann konnten wir sowas wie Flyerdruck, Werbematerialien, ein bisschen Gimmicks und sowas immer abdecken. Raummiete, als wir zum Beispiel im Studiokino eine Veranstaltung hatten, haben wir denen natürlich Raummiete gezahlt, weil wir nicht in der Studiobar waren, sondern tatsächlich im Kinosaal. Und das wäre ohne Sponsoren nicht möglich gewesen.
Ja. Ich kann auf jeden Fall mal Pint of Science verlinken, sodass alle die, die jetzt das Gefühl haben, oh, ich würde da gerne mal zuschauen, dass irgendwie das Angebot wahrnehmen, dass ihr da nochmal nachgucken könnt, welche Tage es in diesem Jahr genau sind. Ich finde es immer super interessant und wahrscheinlich könnte ich es jetzt auch einfach nachhören, aber ihr werdet es mir gleich einfach nochmal erzählen, wie ihr auf dieses Zertifikatsprogramm aufmerksam geworden seid. Also was war sozusagen so die Intention in der Promotion zu sagen, ich habe da irgendwie Lust drauf, ich möchte mehr machen. Wie kamt ihr da drauf?
Also als ich angefangen habe zu studieren, war Maiteenien Kim noch auf YouTube unterwegs, nämlich in den ersten Videos. Das kannte ich irgendwie so und fand das total cool und war so verliebt in mein Studienfach auch und dachte, ich habe diese Ambition, auf die Bühne zu gehen und die intrinsische Motivation. Da bin ich nach Kiel gewechselt, ich habe zunächst in Konstanz studiert und dann war Night of the Profs und ich war mit meiner Mutter da. Da ist die Science Show aufgetreten und das waren Studierende auch und Promovierende, wo ich dachte, da kann man, das gibt's hier einfach so. Also mir fiel echt so der Kinnlade runter und ich drehte mich zu meiner Mutter und sagte, nächstes Jahr will ich auch hier sein. Mein Ziel ist es, bei der Night of the Profs zu sprechen. Und das war, ich habe es vorher gar nicht erwähnt, ich glaube, es war mein Abschlussprojekt auch, Night of the Profs sogar zu eröffnen, zumindest unseren Science-Show-Slot 22, glaube ich.
Ja.
Das war so ein richtiger Full-Circle-Bucket-List-Moment für mich. So habe ich es gesehen.
Nice.
Und mich darüber informiert. Hat dann zum Glück hat mein Doktorvater gesagt, naja, wenn das dich jetzt nicht super doll einschränkt, kannst du das schon machen. So kam das und bin immer noch froh, dass die Uni Kiel einfach das anbietet. Also ich bin nicht deswegen dahin, aber als ich da war, dachte ich, vielleicht hat mich doch was gerufen.
aber voll schön. Das heißt, du warst auf einer Science Show bzw. Night of the Profs. Bei der Night of the Profs ist es ja so, dass ganz viele ProfessorInnen einen Slot bespielen und einen Talk haben, aber dass die Science Show eben auch dort, ja, wie soll man sagen? Sie sind ja nicht zu Gast, es ist eher so wie so eine Kooperation. Also auch StudentInnen oder eben Promovierende können dann über die Science Show eben auch einen Talk machen oder da einen Slot bespielen. Und dann hast du dich quasi schlau gemacht, wie die verbandelt sind. Finde ich sehr gut. Wie war es bei dir?
Das ist eine total schöne Geschichte. Und jetzt komme ich mit dem Downer. Ich habe das Zertifikat angefangen, weil ich bei einer Posterpräsentation einen kompletten Blackout hatte. Und nicht reden konnte. Mir haben total die Worte gefehlt. Und das, nachdem ich Lehramt studiert habe und vor Klassen stand und Wissen vermittelt habe, war das für mich ein totaler Moment, wo mein Selbstwert und mein Selbstbewusstsein totalen Knacks gekriegt hat. Und ich habe gesagt, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich möchte mich vorbereiten. Ich möchte da auf jeden Fall daran arbeiten. Und was gibt es Besseres als seine eigene Forschung so runterzubrechen, dass es nicht nur ein Fachpublikum versteht, sondern eben auch wissenschaftsinteressierte Menschen. So bin ich erstmal auf die Kurse gekommen, fand Wissenschaftskommunikation sowieso total spannend, weil ich, wie gesagt, aus dem Lehramt komme und da gibt es definitiv Menschen, die argumentieren, dass es eben nicht das Gleiche ist, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ähnlich und viele der Methoden, die ich im Lehramt gelernt habe, konnte ich auf jeden Fall auch wiederfinden in der Wissenschaftskommunikation und auch anwenden. Und dann habe ich von dem Zertifikatsprogramm gelesen, dachte noch so, das sind ganz schön viele Stunden, das schaffe ich, weiß nicht, ob ich das neben der Promotion schaffe. Ich hatte dann das Orientierungsgespräch mit Sabine und habe dann festgestellt, oder beziehungsweise dann hat sie gesagt, dass man eben auch externe Sachen anerkennen kann und dass ich mein eigenes Projekt ausführen kann und meine eigenen Schwerpunkte setzen kann. Und da habe ich festgestellt, okay, das ist nicht einfach nur so und ich muss halt ganz viele Seminare besuchen oder so, sondern ich kann da wirklich mein eigenes Ding draus machen und mir das so zurecht vorstellen, dass ich da am Ende was draus ziehen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, 144 Stunden oder wie viel das waren, mache ich, kriege ich schon irgendwie zusammen. Und habe dann so im Laufe der Kurse festgestellt, dass das tatsächlich meine Leidenschaft ist. Ich hatte nie wieder so einen Moment. Ich hasse Posterpräsentationen immer noch wie die Pest. Bei der Konferenz, die ich organisiere, gibt es das auch nicht so, wie ich das damals machen musste. Das habe ich abgeschafft. Aber das hat mir wieder Selbstbewusstsein zurückgegeben, was ich damals verloren habe. Und das auch ein bisschen Full Circle, aber halt anders. Ein bisschen mit einem Tief angefangen.
Man hatte fast das Gefühl, hier sitzen so zwei, die ihre Liebesgeschichte zur Wissenschaftskommunikation mit uns heute teilen.
Ja.
Finde ich ganz süß. Also ich weiß auf jeden Fall von dir, von Jana, gibt es auf jeden Fall ein digitales Video von deiner Science Show.
Von meiner ersten, genau. Es war für die digitale Wissenschaftsnacht der Stadt Kiel, glaube ich, so heißt das irgendwie.
Der ist auf jeden Fall bei YouTube.
Der ist auf YouTube,
genau. Ja. Also den kann ich auch nochmal verlinken.
Oh Gott.
Und ich weiß, dass er auf der Seite als Abschlusswerk von dir aufgelistet wird. Aber da könnt ihr theoretisch mal so einen Hauch von Gefühl von Science Show bekommen. Ja. Für die Leute, die es so noch gar nicht gesehen haben, könnt ihr auf jeden Fall mal Jana kennenlernen und sehen, wie sowas sein kann. Es ist schon anders. Es ist natürlich ein ganz anderes.
Ja,
vor 4 Jahren. Und es ist natürlich auch ein ganz anderes Gefühl, ob jetzt mit Publikum oder nicht, weil diese ganze Interaktion natürlich so nicht möglich ist. Also selbst wenn du die Leute direkt ansprichst in deinem Video, würde ich trotzdem allen raten, die noch gar nicht auf einer Science Show waren und jetzt das Gefühl haben, es klingt schon sehr spannend, das definitiv mal auszuprobieren. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten über das Jahr verteilt. Und es werden auch immer alle Events bei uns in den Shownotes aktuell gehalten, beziehungsweise auf der Graduiertenseite findet ihr das eigentlich auch immer, sodass ihr da die Möglichkeit habt, einfach mal zu schauen, wann es bei euch im Terminkalender passt. Und dann könnt ihr euch mal eine Science Show anschauen. Ich finde es richtig, richtig schön, weil es passt super dazu, dass wir jetzt zuletzt Leute hatten hier in ihrer Promotion oder auch kurz danach, die aktiv gesagt haben, nee, ich möchte nicht zur Science Show, weil ich bühnenscheu bin. Und wir hatten aber ganz, ganz lange Leute, die quasi ähnlich wie ihr die Bühne geliebt haben oder lieben und deshalb auch zur Science Show gegangen sind, aber jetzt eben auch mal eine Pause davon. So finde ich, dass das ganz, ganz gut passt. Jetzt haben wir ganz viel gesagt, das ist Wissenschaftskommunikation und ich mag Wissenschaftskommunikation oder da habe ich meine Leidenschaft dafür entdeckt. Vielleicht definieren wir aber nochmal Wissenschaftskommunikation. Ich habe es in der letzten Folge angeteasert. Ich bin natürlich gespannt, ob sich das für euch verändert hat seitdem, euer Bezug zu Wissenschaftskommunikation oder euer Verständnis von Wissenschaftskommunikation. Vielleicht könnt ihr ja für unsere ZuhörerInnen, das mache dann heute nicht ich, einmal definieren, was ist eurer Meinung nach Wissenschaftskommunikation? Worauf kommt es an? Und wenn ihr das habt, hat sich in den letzten Jahren nach Abschluss des Zertifikatsprogramms noch was verändert? Ist was dazugekommen? Oder müsstet ihr irgendwie für euch eure innere Definition irgendwie anpassen? Ich finde es nämlich ganz spannend. Ich kenne, glaube ich, wenig Themen wie die Wissenschaftskommunikation, wo es so unterschiedliche Ansätze gibt. Also wahrscheinlich kann ich jetzt auch in die Bib gehen, mir irgendein allgemeines Einstiegswerk schnappen und dann werde ich da auch eine Definition bekommen, klar. Aber in diesem Podcast erzählt mir jedes Mal aufs Neue eine Person eine andere Definition von ihrem Verständnis von Wissenschaftskommunikation. Und genauso wie Alice es jetzt schon angeteasert hat, die einen starten dann bei der Wissensvermittlung in der Schule und sagen, das ist doch auch schon Wissenschaftskommunikation. Die anderen gehen völlig steil und sagen, um Himmels Willen, das ist auf gar keinen Fall. Und ziehen da eben andere Grenzen. Vielleicht magst du mal starten, Jana, und dann kann Alice ja sozusagen ergänzen oder uns zumindest dann noch erzählen, wie es bei dir war, also ob sich da noch was verändert hat oder ob das eigentlich relativ gleich geblieben ist.
Ja, also ich denke da gerade jetzt auch so ein bisschen drüber nach. Es ist eigentlich spannend, sich mal so Konkretes zu benennen. Wissenschaftskommunikation, zwei Wörter. Ne? Also Kommunikation ist, glaube ich, eindeutig, aber Wissenschaft muss man vielleicht zuerst definieren. Was verstehen wir denn darunter? Also was will ich kommunizieren? Wissenschaft, für mich war das meistens annähernd komplexes oder je nachdem, was man gelernt hat, halt komplexes Wissen oder auch die Forschung dazu, kann aber meistens auch einfach ein Wissensstand sein, den ich habe und jemand anderes mit Allgemeinbildung nicht versteht.
Ja.
Und mein Ziel war es dann immer, das so zu verpacken, nicht nur, dass es verstanden wird. Das ist für mich eher so die Durchschnittsschule, ne? Die Kinder sollen das verstehen. Aber mehr für mich war immer auch der Anspruch, es halt unterhaltsam zu kommunizieren. Also ich glaube, Wissenschaftskommunikation ist breiter gefächert, aber in dem Zertifikatsprogramm war es für mich, die Leute sollen danach rausgehen und sagen, ey, das ist ja eigentlich voll cool, was sie da macht oder was er da macht. Weil ich das auch an den Vorbildern, die man so hatte, ich habe Mai schon genannt, aber früher war auch der Eckart von Hirschhausen, den fand ich als Kind immer ganz toll. Ne? Das hat irgendwie Spaß gemacht, den zuzuschauen. Und
ja.
Hat mich auch zur Naturwissenschaft gebracht. Auch die Lehrkräfte, die eben drüber hinausgegangen sind, übers Wissen, reine Wissens vermitteln, sondern kommunizieren ist ja ein interaktives, das kann unterhaltsam sein. Also vielleicht runtergebrochen, ein komplexes Wissen an jemanden vermitteln, der fachfremd ist. Und für mich persönlich war es ein bisschen unterhaltsamer, das zu gestalten. In der Firma, was ich jetzt mache, halte ich keine Science Slams und die Leute lachen, während ich dem was erkläre. Da geht es natürlich schon eher um das Wissensvermitteln, aber die Science Communication, die ich jetzt vielleicht auch privat noch in anderen Engagements oder so als Selbstständige mache, die sind immer mit dem Ziel, dass das möglichst auch unterhaltsam sein soll.
Ja, und auf jeden Fall, das haben wir ja in der letzten Folge schon benannt, kannst du natürlich einfach durch diesen Werkzeugkasten, den du da mitbekommen hast, jetzt auch im beruflichen Kontext wissenschaftliche Fakten so runterbrechen, dass sie je nach Zielgruppe einfach einfacher, barrierearmer, verständlicher sind, weil du eben diese Tools hast, das überhaupt so zu greifen. Was ist nötig, was ist nicht nötig? Das ist ja was, das haben wir ja auch mal im Podcast vor langer, langer Zeit tatsächlich aber schon benannt, überhaupt erstmal festzustellen, das ist Fachvokabular, was ich ja eigentlich verwende. Wie kann ich das anders ausdrücken, so dass es eben verständlich ist? Bringt Leute teilweise in ihrer Promotion selbst nochmal an den Punkt, wo sie ihre eigene Forschung deutlich besser verstehen, obwohl sie ja quasi ExpertInnen in diesem Bereich sind, weil sie aber so in diesem Fachkontext sind, dass sie sozusagen den Blick von außen da ja, vernachlässigen. Und Peter, jetzt aus den letzten zwei Folgen oder aus den Folgen vor euren beiden, der hatte auch nochmal gesagt, für ihn ist Wissenschaftskommunikation, und das fand ich super interessant, ich habe darüber nie so nachgedacht, nochmal wie so eine Absicherung für ihn selbst in seiner Forschung. Also wenn er das quasi kommunizieren kann, gibt es ihm natürlich einmal das Gefühl, ich bin so drin, dass ich es dementsprechend erklären kann. Auf der anderen Seite, wenn die Leute dann aber Nachfragen haben, dann muss ich entweder nochmal gucken, was habe ich vielleicht doch noch nicht, wie auch immer, gut kommuniziert. Oder auf der anderen Seite, was sind vielleicht Aspekte, die Leute, die nicht aus meinem eigenen wissenschaftlichen Kontext kommen, für Ideen und Ansatzpunkte vielleicht vertreten. Also auch irgendwo als Inspirationsquelle eventuell von Leuten, die nun völlig unbedarft teilweise da dran gehen. Fand ich total interessant. Alice, wie ist es bei dir? Wie würdest du es beschreiben?
Oh, ich finde es ganz schwierig, das tatsächlich auf den Punkt zu bringen, was für mich Wissenschaftskommunikation ist. Zum einen das, was Jana sagte, eben dieses Wissen oder Wissenschaft zu vermitteln. Und ich würde da eine ganz klare Linie setzen, eben, dass Wissensvermittlung in der Schule eben keine Wissenschaftskommunikation ist, weil für mich zu Wissenschaftskommunikation viel mehr gehört als nur die reine Faktenvermittlung. Ich muss immer ein bisschen überlegen, wie weit ich ausholen möchte bei dieser Art von Fragen, weil im Lehramt ganz häufig darauf eingegangen wird, dass wir als Lehrkräfte nicht nur Wissen vermitteln sollen, sondern eben auch so die Epistemologie der Wissenschaft. Also wie wird Wissen eigentlich akkumuliert? Und ich finde, da spielt die Wissenschaftskommunikation eine ganz große Rolle, weil wir eben nicht nur darüber sprechen, was wissenschaftlich erforscht wird und was die Erkenntnisse sind und welchen Impact die für die Gesellschaft haben, wie zum Beispiel in der Corona-Pandemie, sondern dass wir eben auch in der Wissenschaftskommunikation darüber sprechen, wie wird überhaupt dieses Wissen generiert? Was sind die Methoden? Wie werden so Forschungsprojekte gestaltet? Wie ist eigentlich dieser Aushandlungsprozess in der Wissenschaft? Also wie werden Ergebnisse dann am Ende gesichert und diskutiert? Was bedeutet es eigentlich, dass es einen Konsens gibt zu einer gewissen Datenlage? Das alles finde ich unglaublich wichtig, dass war mir vorher gar nicht so klar, als ich das Zertifikatsprogramm angefangen habe. Aber je weiter die Corona-Pandemie fortgeschritten war, desto klarer wurde mir, dass das eigentlich genau der Teil ist, den wir auf jeden Fall in der Wissenschaftskommunikation mit berücksichtigen müssen, wenn nicht vielleicht sogar der Teil der Wissenschaftskommunikation, der eigentlich sogar noch wichtiger ist als die eigentliche Wissenschaftsvermittlung, also die Kommunikation der Ergebnisse, weil wir in einer Art und Weise auch die Gesellschaft befähigen sollen, wissenschaftliche Ergebnisse kritisch zu hinterfragen. Und das geht eben nur, wenn man verstanden hat, wie so das Wissenschaftssystem überhaupt funktioniert.
Mhm.
Das ist genau auch der Punkt, den ich am Ende in meinem Abschlussgespräch auch gemacht habe. Also mir ist es viel wichtiger, offenzulegen, wie ich eigentlich meine wissenschaftlichen Erkenntnisse generiere, als die wissenschaftlichen Erkenntnisse selber. Das mag auch daran liegen, dass meine wissenschaftlichen Erkenntnisse so ein bisschen, also die ich in der Doktorarbeit generiert habe, also meine Forschungsergebnisse aus der Doktorarbeit war so ein bisschen No-Brainer. Also ich habe mich ja mit Gelingensfaktoren und Behinderungsfaktoren von Fortbildung für Lehrkräfte beschäftigt und am Ende kam raus, dass wenn Lehrkräfte unter Zeitdruck stehen zum Beispiel, dann fällt es ihnen schwerer, die Fortbildungsinhalte rüberzubringen. Und das ist so ein Duh. Ja, wirklich? Dafür habe ich eine Doktorarbeit geschrieben. Und jede Lehrkraft steht dann wahrscheinlich da und sagt, dafür braucht man keine Doktorarbeit schreiben. Nichtsdestotrotz habe ich das mit wissenschaftlichen Daten hinterlegen können. Ich habe eine Umfrage gemacht, ich habe Interviews geführt, ich habe die wissenschaftlich ausgewertet. Es ging am Ende gar nicht so sehr darum, diese wissenschaftliche Erkenntnis tatsächlich zu ziehen, sondern dieses Bauchgefühl, was Lehrkräfte sowieso immer haben, tatsächlich fundiert niederzuschreiben und diese Erkenntnis tatsächlich einmal zu publizieren. Und deswegen war mir das so wichtig zu sagen, okay, aber es ist halt eben kein reines Bauchgefühl. Es ist eben nicht nur, ich habe mal mit einer Lehrkraft gesprochen und die hat mir das erzählt, sondern es war eine systematische, wissenschaftliche Herangehensweise. Und genau die wollte ich am Ende auch vermitteln in der Wissenschaftskommunikation, die ich gemacht habe.
Finde ich nochmal einen ganz spannenden Ansatz. Aber also wenn ich so drüber nachdenke, habe ich das Gefühl, es ist immer noch ein Bereich, der nicht die gleiche Aufmerksamkeit genießt wie Wissensvermittlung in der Wissenschaftskommunikation.
Ja.
Also wenn ich mich jetzt da reinversetze, klar, es gibt so Kinderformate, wo dann auch erklärt wird, so geht ein Experiment und dann macht man dieses und jenes und hier und da. Aber jetzt die Wissenschaftskommunikationsformate, die ich beispielsweise kenne, da geht es schon sehr, sehr häufig darum, dass irgendwie vorausgesetzt wird, dass die Leute es entweder schon irgendwie wissen oder es halt als nicht relevant dargestellt wird und es dann primär darum geht, diese wissenschaftlichen Fakten auf irgendeine Art und Weise unterhaltsam einem Publikum zu präsentieren. Und wir müssen natürlich auch nochmal klar machen, das ist mir vorhin aufgefallen, dass wir hier primär über externe Wissenschaftskommunikation die ganze Zeit reden.
Ja.
Heißt dieser ganze Kontext, wie ist überhaupt ein wissenschaftlicher Alltag? Was gehört dazu, Forschung zu betreiben? Ich hatte den gleichen Gedanken damals, aber gar nicht so konkret artikuliert, wie du es jetzt machst, als wir quasi überlegt haben, welche Fragen wollen wir denn in den Folgen hier in diesem Podcast haben und wir gesagt haben, lasst uns doch auch nach Herausforderungen in der Promotion fragen, weil eine Promotion läuft nicht geradlinig und dieses in Anführungsstrichen scheitern oder diese Ergebnisse, die man ja trotzdem macht, wenn Dinge nicht klappen, die aber in der Wissenschaft keinen, also das hat ja einen persönlichen Benefit. Ich mache ein Ergebnis, es kommt nicht raus, was ich wollte, das ist ja trotzdem eine Erkenntnis und eine sehr wichtige Erkenntnis für mich. Ich kann aber kein Paper veröffentlichen über einen Misserfolg sozusagen, weil es in der Forschung nicht dementsprechende Anerkennung bekommt. Also das ist sowohl in der Wissenschaft selbst schwierig, als auch in der externen Wissenschaftskommunikation ein Thema. Und auch bei Peter jetzt ist mir nochmal aufgefallen, der hat nämlich sein Abschlusswerk, war ein Blog über einen Auslandskongress in Afrika und er hat dann dort darüber geschrieben, wie eigentlich sein ganzer Alltag war. Wie war es dort? Wie war der kulturelle Einfluss? Wie hat er es empfunden, wie dort Wissenschaftskommunikation betrieben wird? Wie war sozusagen sein Daily Life dort? Wo ich auch meinte, ich glaube, dass dieser Punkt noch meiner Meinung nach ein bisschen vernachlässigt wird, WissenschaftskommunikateurInnen als Identifikationspersonen zu betrachten, also einfach als Menschen sie zu sehen mit ihrem alltäglichen Dingen, die sie eben so haben und man sich dann halt deutlich mehr da mit einer Person identifizieren kann, weil sie nicht so abstrakt ist, weil wissenschaftliche Fakten, die kommuniziert werden, da catchen keine Emotionen. Also das finde ich entweder interessant oder ich finde es nicht interessant und ich habe es entweder verstanden oder ich habe es nicht verstanden. Aber ich habe danach nicht das Bedürfnis, dass zum Beispiel diese Person für mich irgendwie eine Leitfigur ist. Und ich glaube, dass das schon viel macht mit Leuten. Wenn ich irgendwie sage, keine Ahnung, Jana und Alice, die stehen da auf der Bühne, da catcht mich natürlich euer Wesen dann wahrscheinlich auch. Und ich werde immer, wenn ich als Person denke, ich würde jetzt gerne Biologie studieren oder was auch immer, an euch als Person denken, weil ich euch quasi visualisiert, für mich empathisch. Ja. Und also ich kenne wirklich, wirklich ganz wenig Formate, wo dieser Elfenbeinturm, worüber ganz, ganz viele sprechen, so aufgebrochen wird, dass Menschen, die forschen, auch wirklich als Menschen wie du und ich rüberkommen. Wisst ihr, was ich meine?
Ich weiß total, was es ist. Also ich will noch zwei Sachen dazu ergänzen. Zum einen ist es dieses, wenn man irgendwo sieht, du hast einen Doktor oder so, dann kommt ihr immer, oh, du musst ja richtig schlau sein. Und ich bin wirklich, normalerweise, ich bin durchschnittsschlau. Ich habe mich nur auf einem Gebiet halt sehr lange mit auseinandergesetzt und dadurch hat man Fachwissen. Ich glaube, das ist in der Gesellschaft eine krasse Haltung wie nennt man es, kollektives Annahme so. Und ich habe mich gerade gefragt, woher das kommt, dass wir halt weniger über Methodik und belegte Ergebnisse sprechen als über die Fakten. Natürlich sind die interessant, gerade wenn man an einem Gebiet vielleicht auch selber forscht, aber mir ist eingefallen, dass Alice das ganz bestimmt bestätigen, wenn man ein Paper schreibt oder eine Doktorarbeit, selbst ein Protokoll, da steht da, Methodenteil liest ja eh keiner.
Ja.
Also wir werden erzogen als ForscherInnen, die Methoden interessieren keinen im Sinne von, wenn die ordentlich nachvollziehbar sind, fein. Und dann kommt man als Jungdoktorandin ins Labor und fragt sich, ich muss irgendwie was reproduzieren aus einem anderen Labor, wie geht es? Und diese Person, die wirklich die Forschung machen, auch die ganzen TAs und Studis, Hiwis, die da sind, die müssen diesen Methodenteil, der meistens oder ab und zu nicht so ausführlich geschrieben ist, nachvollziehen und umsetzen. Und nur mit dieser Methode kommen wir zu dem Ergebnis.
Ja.
Und trotzdem wird dem die wenigste Aufmerksamkeit geschenkt. Es ist total schwer, auch ein Methodenpaper zu veröffentlichen, zu sagen, ich habe hier einfach eine coole Methode. Keine Ahnung, was man damit machen kann, so übertrieben gesagt. Also ich glaube, das steckt in der Wissenschaft irgendwie so drin, dass man so ergebnisorientiert ist, was auch historisch gewachsen ist, was euch ja auch Sinn gibt. Und es verkauft sich besser, wenn man sagt, am Ende ist es auch Storytelling. Ja, das funktioniert.
Ja.
Aber ich fand super, was Alice gesagt hat. Die Methodik gehört genauso dazu und vielleicht muss man da auch noch mal ein bisschen dran schrauben in der Ausbildung vielleicht schon, dass man nicht diesen Gedankengang von Anfang an hat.
Ich glaube, ganz viele machen das auch automatisch. Also ich kann mich an keine Science-Show erinnern, wo ich mir gedacht habe, dazu fehlte mir jetzt irgendwie ein Input. Ich glaube, also zumindest im Zertifikatsprogramm kriegen Ulf und Catherine das sehr gut hin, weil sie ja auch eben ganz viele Nachfragen stellen. Aber wenn man da noch mal ein bisschen ausschärfen könnte, wäre das, glaube ich, oder vielleicht ein eigenes Konzept dafür, dass man diese Methodik, das Wie wird eigentlich Wissenschaft generiert, noch mal in den Mittelpunkt stellen könnte. Ich weiß nicht genau. Also ich bin der Meinung, dass es im Zertifikatsprogramm schon gemacht wird. Auch die Science-Shows, ja. Leute, die sich da hinstellen bei der Science-Show oder die hier in diesem Podcast sitzen und sowas, die sind ja zu Recht auch super stolz darauf, was sie geschafft haben oder was sie schaffen. Und die sprechen dann natürlich darüber, wie sie das auch machen. Das ist ja auch cool. Da könnte man irgendwie vielleicht noch mal ein bisschen nachhaken.
Ja, also das stimmt schon. Ich habe quasi an größere Formate gedacht.
Ja.
Ich glaube, bei der Science Show, das ist einfach praktisch und so ein Garant dafür, meiner Meinung nach, dass man mit Catherine als Coach eine Person hat, die selber nicht aus der wissenschaftlichen Blase kommt. Bei Ulf beispielsweise müsste man ihn jetzt nochmal fragen, wie es ihm geht, wenn er Promotionsthemen hat, wo er selber aufgrund seines Wissens eher einen Zugriff findet, ob er dann noch wirklich die Nachfragen stellt, die er vielleicht bei anderen stellen würde, weil er es gar nicht so versteht. Aber Catherine ist eine Person, die sitzt da, die ist Expertin im Coaching, die ist Expertin für den Auftritt und die fragt exakt diese Fragen so lange, bis sie es verstanden hat und macht einem dadurch relativ klar, dass der eigene Ansatz vielleicht noch nicht genügend war, es runterzubrechen. Das meinte ich ja, das hört sich super abstrakt an, aber zu erkennen, so wie ich es erkläre, verstehen es nicht die Leute da draußen. Das ist so ein, ich finde das so wichtig, wir haben es in der letzten Folge schon mal erwähnt, die größte Barriere ist ja häufig nachzufragen, weil irgendwie in uns drin ist, bei vielen jedenfalls, dann bin ich irgendwie dumm. Oder warum habe ich das denn nicht gleich verstanden? Oder haben das jetzt links und rechts alle verstanden und nur ich nicht? Und Catherine macht zumindest in ihrem Coaching ja den Ansatz, nee, ich habe es nicht verstanden, Punkt aus. Das bedeutet, es kann mindestens eine Person geben, die hat es auch nicht verstanden. Und selbst wenn es alle anderen verstanden haben, überleg doch nochmal, wie könntest du es anders machen? Also den Fehler in Anführungsstrichen nicht bei den Leuten suchen, die nicht den wissenschaftlichen Bezug haben und dann zu sagen, naja gut, die promovieren halt nicht im gleichen Feld oder wie auch immer, dann noch schlimmer vielleicht sogar eben über einen Bildungsstandard zu schließen dann darauf, sondern eben zu sagen, nee, es sollte schon Aufgabe sein, auf die Leute eingehen zu können und es dann im Notfall eben noch weiter runterzubrechen, dass es irgendwie alle verstehen. Ich glaube, das ist dabei der Science Show, macht es das schon insofern besonders, als man da eben diese Möglichkeit hat, diese Garantie in Anführungsstrichen dafür zu haben. Aber also es gibt ja super, super viele Formate inzwischen, wo es darum geht, Berufe zu skizzieren und darzustellen. Keine Ahnung, im Handwerksbereich beispielsweise, die haben halt ein massives Nachwuchsproblem. Also gibt es jetzt immer mehr Probleme, wo der eine handwerkliche Betrieb mal einfach hinter die Fassaden blickt, mal einen Tag in Dachdeckerei, Tischlerei, wie auch immer. Und ich hätte jetzt mal die mutige These ohne viel Vorrecherche aufgestellt, dass es in der Wissenschaftskommunikation häufig so ist, dass über ein Thema eventuell der Blick ins Labor generiert wird, aber es halt schwierig ist, sozusagen zu sagen, das ist der Beruf einer Forscherin, eines Forschers. Wahrscheinlich natürlich auch, weil es je nach Fachbereich auch einfach unfassbar divers ist. Aber alleine das zu verstehen und das zu skizzieren, ist ja auch schon wichtig. Also das wusste ich zum Beispiel nicht, als ich mich eingeschrieben habe, dass Forschung je nach Fachbereich unglaublich unterschiedlich ist. Und nicht nur sozusagen der eine trägt halt einen weißen Kittel und ist im Labor und der andere nicht. Nein, methodisch, alleine dass Promotionszeiten unterschiedlich sein können. Das eine, da gibt es dann Paper, bei dem anderen schreibt man irgendwie 200, 300 Seiten und hat dann eine Promotion. Also es ist wirklich so divers, dass es wahrscheinlich genau da auch die Problematik gibt, in der Erklärungskomponente und in der Transparenz, weil es einfach so vielschichtig ist. Ich überlege quasi gerade selber, wie ich es für mich lösen könnte. Kennt ihr das, wenn man quasi eine Problematik plötzlich erkannt hat und selber denkt, wie wäre denn eine Lösung?
Naja, ein Ansatz könnte halt eben genau das sein, was im Wissenschaftskommunikationszertifikatsprogramm schon gemacht wird, nämlich halt so viele Leute wie möglich dazu befähigen, ihre Wissenschaft oder ihre Forschung zu kommunizieren. Weil wenn das so divers ist, dann hilft es ja nur, wenn wir diese Diversität auch kommunizieren und wenn jeder dazu in der Lage ist.
Ja, also ich habe schon jetzt für Eppendorf auch so Vorträge an Unis gehalten. Was mache ich denn jetzt mit meinem Job? Und die wollten auch mal ganz viel über Wissenschaftskommunikation wissen. Und da habe ich wirklich den Job vorgestellt, also mein Handwerk und was tue ich? Also den Fokus weg von das sind unsere Ergebnisse, sondern schau mal, so sieht der Alltag aus. Also ich könnte mir auch ein Pint of Science oder eine Science Show vorstellen mit dem Thema How to be a Scientist. Ja. Und dann erzählen die Menschen aus ihrem Alltag und die Menschen mit Zellen, die sind Samstag, Sonntag im Labor und jemand mit Beamzeit aus der Physik, der ist halt immer Sonntagnachts am Desi oder so, weil er da Zeit bekommen hat. Dass man vielleicht einfach mal den Fokus setzt, weil da habe ich extremes Interesse wahrgenommen. Gerade bei den Studienanfängerinnen oder die, die jetzt vor der Entscheidung stehen, promovieren oder nicht. Also ich glaube, dass das Raum dafür da, weil dein Publikum so da ist.
Ja, also ich glaube, gerade wenn man über Nachwuchs nachdenkt, das hatten wir hier auch in der Doppelfolge, als wir die Kieler Forschungswerkstatt hier zu Gast hatten, auch wenn man jetzt über Nachwuchs nachdenkt, dann ist es schon auch irgendwie wichtig, transparenter zu zeigen, wie sieht so ein Arbeitsalltag aus, so ein Forschungsalltag. Also das ist einmal wichtig, finde ich, fürs Studium selbst, ein bisschen transparenter zu kommunizieren oder Möglichkeiten zu finden, zu zeigen, das Fach in der Schule ist nicht mehr eins zu eins das, was du studieren wirst. Es ist schon anders, weil es ist jetzt Forschung und es ist nicht mehr reine Wissensvermittlung. Und auf der anderen Seite eben dann auch zu zeigen, spätestens im Studium und so kann ein beruflicher Alltag aussehen und das gehört dazu. Ich fand es super mindblowing, wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Als ich in Podcast mehrere Male gehört habe, dass Hauptbestandteil einer Promotion, also ich übertreibe ein bisschen, das Warten auf kaputtgegangene Geräte ist oder das Reparieren von Geräten oder und ich dachte, hä? Wie kann das denn sein?
Das ist bei uns in der Physik auch so.
Ja, und es hat gar nichts unbedingt mit finanziellen Lücken zu tun. Klar kann es auch mal sein, dass Geräte veraltet sind, aber das ist einfach wirklich Teil dessen, weil das so hochsensible Geräte teilweise sind. Die müssen dann erstmal monatelang eingestellt werden auf exakt diesen Versuch. Und ich fand es super, super interessant, weil es halt null mein Fachbereich ist. Das sind aber so Sachen, die habe ich halt durch meine Podcast-Moderationsrolle erfahren. Das hätte ich sonst niemals erfahren. Sonst hätte ich maximal halt die Ergebnisse wahrscheinlich vermittelt bekommen. Also das ist so ein kleines Mini-Beispiel. Und ich finde auf der anderen Seite, Alice, du hast es vorhin ja angesprochen, Ziel sollte sein, dass am Ende wir eine Gesellschaft haben, die wissenschaftliche Fakten eben auch in Frage stellen. Ich glaube, vielleicht ist es eine gute Hinleitung zu auch Gefahren oder Vorteilen von Wissenschaftskommunikation, je nachdem, in welche Richtung wir abbiegen wollen. Aber wir haben ja immer mehr die Problematik, so empfinde ich das individuell, dass es gar nicht so leicht ist, wenn wir nicht darauf geschärft sind, Dinge zu hinterfragen, weil wir über Social Media, über das Internet, über ganz, ganz viele mögliche Informationskanäle ganz viele Fakten entgegengespült bekommen. Und ich sage immer, ich habe in meinem Studium ganz aktiv Quellenkritik beigebracht bekommen, weil es eine Methode ist. Also das heißt, warum hat jemand etwas geschrieben? Wer hat es geschrieben? Welche Intention steckt quasi hinter dem, was ich gerade sehe? Warum zeigt mir TikTok jetzt das und das an? Das hängt auf jeden Fall mit einem Algorithmus zusammen, klar. Aber das heißt, in einer Welt, wo Informationen immer mehr auch durchaus gelenkt werden können, finde ich es umso wichtiger zu sagen, die Leute bekommen einen Werkzeugkasten in der Schule bereits vermittelt, diese Dinge zu hinterfragen. Also ich hätte das niemals gemacht, alleine meine Lehrbücher, könnte man ja theoretisch auch sagen, den Ansatz. Wer hat denn hier mein Geschichtslehrbuch verfasst und warum? Also warum hatte ich in Sachsen einen geschichtlichen Fokus viel, viel mehr auf dem Part der Geschichte und in Hessen ist es aber ganz anders. Das ist ja an sich auch schon total interessant jetzt, also finde ich total interessant, aber ich habe das nie hinterfragt. Ja, Alice.
Ja, das finde ich ganz wichtig. Ich glaube, was ich betonen möchte, ist dieses, dass man nicht per se einfach immer alles hinterfragt, sondern dass man, wie kann ich das formulieren, konstruktiv hinterfragt, dass man es nicht erstmal in Frage stellt, sondern sich eben gezielt eben das anguckt, was veröffentlicht wurde und eben hinterfragt, was steckt dahinter, macht es Sinn. Das ist unglaublich schwierig. Ich habe da unglaublich viele Diskussionen geführt während Corona und tue ich teilweise immer noch, dass wir halt eben nicht alles wussten, dass wir da während der Pandemie komplett mitgelernt haben und die Wissenschaft genauso, dass es da keine gefestigten Erkenntnisse gibt und man natürlich dann auch mal irgendwie zurückrudern muss und sagen muss, okay, nee, das ist vielleicht doch anders, als wir da gedacht haben, weil wir jetzt einfach neue Erkenntnisse, mehr Daten gekriegt haben und so weiter. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man per se irgendwie die Wissenschaft hinterfragt, sondern eben konstruktiv kritisch ist.
Ja, voll. Also ich habe manchmal das Gefühl, selbst schon in einer super krassen Bubble zu sein, wo ich Dinge voraussetze, die einfach gar nicht so selbstverständlich sind. Und ich hatte jetzt den Moment in diesem ganzen USA-Wahlkampf, hier in Deutschland-Wahlkampf, wo ich dachte, es ist so verrückt, wenn wissenschaftliche Fakten, die ich als wissenschaftliche Fakten erkenne, plötzlich nicht mehr diese Wertigkeit haben. Also wenn sich irgendwer hinsetzen kann mit einer gewissen Macht und einer gewissen Position und einfach sagen kann, nö, das ist ja aber gar nicht so. Das ist so und so.
An diese Studien glaube ich nicht.
Ja, ja. Und dann auch sagt, beziehungsweise so viel Zuspruch bekommt. Und ich glaube, viele gehen dann dahin und sagen eben, ja gut, das sind irgendwie Leute mit einem anderen Bildungsabschluss, was sollen wir da schon irgendwie machen? Das finde ich super, super schwierig. Ich finde, es ist der falsche Weg, weil der Ansatz sollte eher sein, zu gucken, wie können wir denn, also ich meinte das in einem Gespräch, eigentlich müssten wir jetzt noch viel, viel mehr Wissenschaftskommunikation machen. Eigentlich ist jetzt der Punkt zu sagen, nicht verzweifeln oder nicht den Kopf in den Sand stecken, weil das vielleicht super demotivierend ist. Oder auch erschütternd auf eine gewisse Art. Ich fand es jedenfalls, für mich war es wirklich so, dass ich dachte, das kann ja gar nicht sein. Weil für mich sind wissenschaftliche Fakten einfach aufgrund meiner ganzen Historie jetzt mit Wissenschaftskommunikation Klar gucke ich vielleicht auch mal, was gibt es noch links und rechts daneben, aber das ist für mich mit Hand und Fuß, da steckt Forschung dahinter. Trotzdem glaube ich, gerade jetzt ist es eher wie so eine Motivation. Jetzt muss man eher sagen, wie wichtig es ist, auf die Leute zuzugehen, wie wichtig es ist, eben zu zeigen, wie funktioniert Forschung, wie funktioniert Wissenschaft. Und vielleicht gerade jetzt auch diesen Ansatz, den Alice meinte, gar nicht unbedingt nur ergebnisorientierte Kommunikation, weil das vielleicht Leute dann sogar eher abschreckt, weil sie das Gefühl haben, sie werden von irgendwas überzeugt oder Leute wollen sie von irgendwas überzeugen, sondern eher erstmal zu sensibilisieren, wie funktioniert denn das Ganze, warum wird das denn überhaupt gemacht, was ist sozusagen die Grundsituation und aber dann aber auch das Verständnis den Personen gegenüber irgendwo mitbringen nach dem Motto, ich verstehe, dass das vielleicht erstmal abstrakt klingt. Ich verstehe, dass das vielleicht auch erstmal ängstigt, wie auch immer. Das sind hohe, hohe Erwartungen, weil ich genauso gut verstehen kann, dass das unfassbar viel Kraft kostet und unfassbar viel Mühe kostet. Und gerade die WissenschaftlerInnen, die dann da sitzen und einfach sagen, es kann gar nicht sein, das ist so ein Mucks, der da teilweise kommuniziert wird, dass das für die natürlich ultra frustrierend ist.
Es ist nun mal für manche Themen nicht möglich, in 2-3 Sätzen es runterzubrechen. Ja. Und wir sind inzwischen noch mehr als während Covid gewöhnt, Dinge in 2-3 Sätzen oder in 10-20 Sekunden vermittelt zu bekommen, weil so andere Themen, was auch immer man konsumiert, einem vermittelt werden. Und die Aufmerksamkeitsspanne so lang zu halten, sowas dann so gut zu formulieren, dass es ankommt und auch für bare Münze genommen wird, ist halt super schwer. Und die Leute dann, das ist jetzt einfach nur eine Hypothese, vielleicht auch sagen, das ist mir aber diese Antwort, wie du sagst, während Covid wussten wir vieles nicht, wir haben auch zurückgerudert, ich habe am Anfang auch gedacht, Masken gibt es keine Studien zu, trage ich erstmal nicht, dass sie dann sagen, ja, aber ihr habt keine Antwort, er oder sie schon. Also ist ja ganz klar, in dem Impfstoff ist ein Chip drin, so. Das klingt für mich viel logischer, weil es die schnellere, die einfachere Antwort ist und in mein Weltbild gerade passt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Wenn ich es gut vermitteln will, dann muss ich es nun mal ausführlich machen und dann verliere ich schon ganz viele Menschen. Und das ist dann die Kunst der guten Wissenschaftskommunikation, das zum einen vielleicht so abzuholen, dass sie noch 10 Sekunden länger dranbleiben und dann es zu schaffen, da möglichst viel reinzulegen.
Ich kenne auch tatsächlich viele, die in höheren Positionen sitzen, die das auch einfach ängstigt, weil sie Sorge haben, dass dann aufgrund der Runterreduzierung Dinge doch anders vielleicht verstanden werden und am Nachhinein gar nicht wirklich das vermittelt wurde, was dann essentiell wichtig ist. Und viele da auch wirklich dann Sorge haben vor einer beispielsweise medialen Wissenschaftskommunikation, weil das dann wie dokumentiert ist. Also wenn ich jetzt bei der Science Show auf der Bühne stehe und ich vermittle was und ich habe das runtergebrochen und eine Person im Publikum hat das vielleicht nicht so 100% komplett richtig Rückschlüsse gezogen, dann kann man im Idealfall das Gespräch nochmal suchen. Klar, wenn ich aber jetzt ein Video habe und das ist im Netz und das geht raus und ich stelle fest, 20% der NutzerInnen interpretieren da irgendwas, wo ich eine Interpretationsmöglichkeit offen gelassen habe, dann ist es, glaube ich, super herausfordernd, dann wiederum für die Person, die das erstellt hat, da einen guten Umgang mitzufinden, weil du kannst dem nicht wirklich gut vorbeugen. Du kannst halt versuchen, es so runterzubrechen, dass du deine Sachen vermittelt hast, aber du wirst immer ein Restrisiko haben, dass dann eben genau das passieren kann.
Ja, es gehört dazu. Also ich finde, es ist auch gar nicht schlimm, wenn die Leute reflektieren müssen mit dem Wissen und so. Und du kannst nicht sicherstellen, dass jeder jetzt da mit den gleichen 100% Inhalten rausgeht, weil dann wäre das ja auch... Ja. Also was wäre das? Dann wäre es Frontalunterricht wieder mit, hier sind 10 Stichpunkte und fertig. Das ist dann auch wieder Kunst, es besser zu können und auch im Extremfall vielleicht auch Berufsrisiko. Also das ist einfach das, was man dann, damit muss man leben. Also ich glaube nicht, dass es möglich ist, 100% so abzuholen, wie du es dir vorstellst.
Ja.
Weder mit einem Video noch mit einem Live-Auftritt, mit einem Podcast. So gut du kannst und so ausführlich du kannst vielleicht.
Tja, und dann ist irgendwie die Frage, inwieweit sich dann aber WissenschaftlerInnen in ihrer Wissenschaftskommunikation natürlich einer ungefilterten Gesellschaft, also durch diese angreifbar machen. Also das Ziel muss ja nicht sein, dass WissenschaftlerInnen, ich sag jetzt mal eine Art InfluencerInnen, weil das ist halt so ein Pendant, glaube ich, wo viele Leute einfach gleich eine Assoziation haben, also eine Person, die über irgendein Thema kommuniziert, beziehungsweise einfach grundsätzlich, wir können ja auch klar, Leute nehmen, die jetzt gar nicht unbedingt damit irgendwelchen Werbedeals irgendwas machen, sondern quasi in der digitalen Welt kommunizieren und sich halt dadurch, durch die Möglichkeiten, immer ein Stück weit angreifbar machen. Also ich kann irgendwie schon verstehen, dass WissenschaftlerInnen dann natürlich auch sagen, weiß ich nicht, muss ich das jetzt so? Ist natürlich schwierig.
Ja, das ist die Frage, welche Rolle haben wir in der Gesellschaft?
Ja, interessant, mhm. Weiß ich nicht. Lassen wir es jetzt so offen? Ich habe nämlich keine gute Antwort quasi darauf. Ist das eine Gefahr? Was sagt ihr? Wie kann man da in Zukunft gut mit umgehen? Wir können ja quasi gucken, wie stellt ihr euch die Zukunft der Wissenschaftskommunikation vor? Ich habe eigentlich immer gesagt, ich bin dafür, dass nochmal in Zukunft deutlich zielgruppenspezifischer kommuniziert wird, dass man den Mut quasi dafür aufbringt. Aber wir sind natürlich in einer Situation, wo Gelder knapp sind, wo Zeit knapp ist. Die Hauptaufgabe von WissenschaftlerInnen ist immer noch die Forschung selbst.
Mhm.
Und Wissenschaftskommunikation ist relevant und sehr, sehr wichtig. Das haben wir jetzt, glaube ich, hier herausgestellt. Aber es ist ein Bestandteil der Aufgaben. Es ist nicht das Hauptaugenmerk.
Also ich glaube, eine Lösungsstrategie könnte sein, dass man das als Wissenschaftskommunikation als vollwertigen Beruf anerkennt und sagt, das ist irgendwas zwischen Journalismus und WissenschaftlerInnen. Das kann man ja auch schon an einigen Unis wirklich als Hauptfach studieren.
Mhm.
Dass man sagt, wir investieren dahingehend, dass Forscher ForscherInnen bleiben können, die es wollen.
Ja.
Und die sich für die Kommunikation interessieren und das auch datenbasiert, wie auch immer, machen können und unterhaltsam, die sind dafür auch Vollzeit angestellt und dafür investieren wir. Vielleicht auch auf Kosten von Forschungsgeldern, das muss man dann so diskutieren. Aber andererseits fühle ich mich eher wie du gerade mit diesen, also sehr, sehr hilflos.
Ja.
Man sieht Wahlergebnisse und Menschen, die willkürlich wirklich Fakten wie ein kleiner Junge nicht annehmen. Und dafür, ich spreche nicht gar nicht von Donald Trump, sondern wirklich, das begegnet einem immer wieder, auch
ja,
hier in Deutschland mit hohem Bildungsstandard. Also, und du denkst, es kann doch nicht wahr sein, dass du diese Wirklichkeit, die wir jetzt seit 300 Jahren belegt haben, einfach sagst, nee, also glaube ich nicht dran. Da, ich bin total verzweifelt, fast schon. Also so, wie holen wir die denn ab, dass es jetzt nicht noch weiter bergab geht? Ich habe keine Antwort drauf und habe auch noch nicht die Erfahrung gemacht, dass mit X, was ich tue, ein gutes Resultat rauskommt. Ich will nicht sagen, dass ich schlechte Arbeit mache, aber so, ich habe gar nicht das Gefühl, wir können so, also wie schaffen wir denn die Gesellschaft einzuholen? Eher macht es mir ein bisschen Angst gerade. Ich stimme dir zu, wir müssen jetzt mehr machen.
Ja.
Aber ich bin auch so ein bisschen ängstlich, wenn ich in die Zukunft schaue, sage ich ganz offen.
Ja, also ich habe das Gefühl, man muss sich auf jeden Fall davon lösen, alle abholen zu können. Mhm. Das wird es nicht geben und das gab es, glaube ich, auch schon immer. Es gab immer schon Leute, die das per se sich dagegen stellen, per se anzweifeln und die einfach sagen, nö, ist nicht so, fertig, aus. Ich glaube, es nimmt einen ganz viel Last von den Schultern, das anzuerkennen und das zu akzeptieren, dass es nicht Ziel sein sollte, eben irgendwie alle da zu erreichen. Mhm. Ich glaube, das, was leistbar ist, sind die Leute, die sich einfach nicht an die Hand genommen fühlen, mhm, die quasi dann strugglen. Glaube ich jetzt so einer Person, die dann vielleicht auch aufgrund ihres Auftretens, wie auch immer, eine gewisse catchy Ausstrahlung hat, quasi die noch gar nicht so richtig wissen, die am Wankeln sind, die vielleicht eher gerne sich irgendwo anhängen und dann mitlaufen. Ich glaube, wir alle kennen das, dass es in gewissen Themenbereichen sich gut anfühlt. Das ist etwas, was ich für mich aktuell verinnerliche. Ich glaube, es gibt auch genug Leute, die vielleicht eine Entscheidung getroffen haben, zu sagen, ich zweifle das jetzt erstmal an, einer Gruppe sich da kollektiviert haben und dann aber vielleicht in der Nacht danach dachten, oh, irgendwie, ich würde gern wieder zurück, aber was mache ich denn jetzt? Weil jetzt bin ich in der Schublade drin. Und ich glaube, das kann ein erster Ansatz sein, neben wir sollten mehr kommunizieren und mehr Wissenschaftskommunikation machen, eine Offenheit den Leuten, die gerne zurückkehren wollen würden, sozusagen, die Hand zu reichen und in dem Moment nicht zu sagen, ey, das, was war denn da los? Komplettausfall so nach dem Motto, sondern eher zu sagen, ja klar, voll cool, lass uns darüber reden. Denn ich glaube, das wird noch in ganz vielen und nicht nur im Wissenschaftskommunikationsbereich Punkten extrem wichtig sein, dass es diese Leute gibt, die das schaffen, die Hand zu reichen.
Mhm.
Ich kann auch verstehen, dass es Leute gibt, die das nicht schaffen, weil ich es selber manchmal aus emotionalen Gründen wirklich herausfordernd empfinde. Das ist jetzt vielleicht nicht beim Wissenschaftskommunikationsbereich unbedingt, aber bei anderen politischen Themen, Aber ich glaube, dass es super, super, super wichtig ist.
Ich möchte da einmal ganz kurz den Begriff der Verantwortung ergänzen, weil ich finde, wir haben da jetzt schon ganz viel drüber gesprochen und ich glaube, das meinen wir auch alle damit, aber ich möchte es gerne nochmal explizit sagen, ist, dass wir als WissenschaftskommunikatorInnen eben eine gewisse Verantwortung haben und uns dessen auch bewusst sein sollten. Ich versuche es mal ein bisschen positiv zu formulieren, weil das kann ja auch was total Schönes sein, dass wir die Hände ausstrecken können und fragen können. Also nicht nur, dass die Kommunikation von uns ausgeht, dass es eben kein klassisches Sender-Empfänger-Modell ist in der Wissenschaftskommunikation, sondern dass wir die Verantwortung und auch die Möglichkeiten haben, partizipative Formate zu wählen, ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wir stehen zu dieser Verantwortung, dass wir die Wissenschaft kommunizieren, dass wir die Methoden kommunizieren, aber das ist offen für einen Dialog. Und ich glaube, dass sowas wie gesprochene Formate, so Science Show oder Pint of Science oder sowas, dass das in dem Sinne auch dafür geeignet ist, weil man in den direkten Dialog treten kann. Es ist natürlich schwierig, da ein Publikum zu erreichen, das vielleicht ein bisschen wissenschaftskritisch eingestellt ist, weil die halt zu solchen Veranstaltungen nicht kommen würden. Aber nichtsdestotrotz kann man ja versuchen, dass sich dieses Ziel setzt, offen zu bleiben und sich auch unangenehmen Fragen zu stellen und halt, dass man nicht perfekt sein muss, weil am Ende sind wir immer noch Menschen und dann ist es vielleicht besser zu sagen, ich weiß es gerade nicht oder du hast einen validen Punkt, als sich irgendwas aus den Fingern zu saugen. Ich glaube, da müssen die WissenschaftlerInnen aus der alten Riege noch ganz viel lernen, dieses halt auch nicht perfekt sein zu müssen, nicht auf alles eine Antwort zu haben, lieber einfach mal den Mund halten, als irgendwas dahin schwafeln.
Ja, das schließt, finde ich, ganz schön an den Anfang an, wo du, Jana, meintest, klar, ich bin Doktorin, aber ich bin das in einem Fachbereich. Ich bin jetzt nicht per se in allem überaus super intelligent. Du bist wahrscheinlich super smart, aber so. Und es erinnert mich dahingehend auch an Leute, die in Geschichte promoviert haben, die auch zu mir meinten, Leute gehen dann davon aus, dass ich quasi sämtliche historische Fakten weltweit parat habe, auf Abruf so nach dem Motto. Aber ich habe ja zu einem kleinen historischen Ereignis mich spezialisiert und da bin ich Experte, Expertin. Aber wenn du mich jetzt fragst, was da und da, was auch immer, im schlimmsten Fall noch in einer anderen Epoche, keine Ahnung. Ich finde das an sich aber super beruhigend und ich glaube, auch das kann ein total guter Ansatz sein, eben das aufzuzeigen. Also das sind jetzt nicht die Übermenschen sozusagen, weshalb dann quasi noch eine größere Barriere vielleicht für Leute da im Raum ist, die das so empfinden würden, sondern es sind halt, ihr seid quasi FachexpertInnen, die zu den jeweiligen Themen Rede und Antwort stehen können, aber darüber hinaus auch genauso legitim sich quasi den Druck nehmen können und sagen können, weiß ich nicht, lass uns doch suchen, wer da Expertin ist und dann fragen wir die Person dazu oder keine Ahnung.
Ja.
Was ich gerade bei Alice total motivierend auch fand, dieses zum einen zu sagen, ich weiß es nicht, aber wenn ich Expertin bin, auch den Mut zu haben, auch selbst wenn ich erst im ersten Jahr Doktorandin bin, zu sagen, und ich sehe hier gerade auch drei Frauen sitzen, ich weiß das besser. Also wie oft haben mir Menschen Dinge erklärt, die falsch waren oder die sie glauben, dass sie richtig sind.
Ja.
Also es waren dann meist männlich gelesene ältere Herren. Und ne, dass man dann auch, gerade wenn man mit jemandem in Konflikt tritt, um nochmal das so aufzugreifen, wer jetzt nicht dran glaubt, zu sagen, das, was du sagst, ist einfach nicht richtig. Und ich weiß es besser und ich kann es dir belegen. Und lass uns doch da in diesen Dialog treten, aber auch selbstbewusst bleiben und sich auch nicht einschüchtern lassen davon, nur weil jemand besonders selbstbewusst auftritt oder so. Das wollte ich noch
ergänzen. Ja, finde ich aber schön für alle unsere ZuhörerInnen da draußen, die ja jetzt gerade selber in der Promotion sind. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen an das uni-interne Konzept gerichtet, was einfach sehr hierarchisch funktioniert. Aber an sich ist es ja total anti dem Wissenschaftsansatz. Also der ist ja genauso, wie du sagst. Ich habe wissenschaftliche Ergebnisse und dementsprechend ist eigentlich vollkommen egal, ob ich jetzt ganz oben oder ganz unten stehe. Wenn ich die erklären kann und die haben Hand und Fuß, dann hat das eine vollwertige Berechtigung. Also nur weil ich vielleicht habilitiert habe, habe ich nicht mehr wissenschaftlichen, wie sagt man, nicht mehr wissenschaftliches Ausrufezeichen sozusagen dahinter, als jetzt die Person, die in ihrer Promotion steht beispielsweise.
Zumindest auf dem Gebiet.
Ja.
Also ich lerne total viel von Menschen, die schon
länger dabei
sind. Aber mir ging es gerade auch nochmal um diese Fakten locker und so.
Ja. So, jetzt sind wir am Ende unserer Folge. Jetzt überlege ich noch. Also wir haben ja das letzte Mal an sich mit eurem Highlight-Moment aus dem Zertifikatsprogramm geendet. Ich mag das immer sehr gerne, so eine persönliche Note zum Schluss. Habt ihr außerhalb des Zertifikatsprogramms ein Ereignis aus der Wissenschaftskommunikation, wo ihr sagt, irgendwie finde ich das so schön, ich würde das gerne hier heute noch teilen, als Spirit?
Ich kann was erzählen, hat Alice mich zu gebracht. Du weißt jetzt bestimmt, worauf ich hinaus will. Weiß ich? Nee, sie guckt so, als wüsste sie es nicht.
Gucken wir mal, was du jetzt erzählst.
Es gab eine Virologietagung letztes Jahr in Hamburg.
Oh, stimmt.
Die suchten jemanden, der als Wissenschaftskommunikateurin zum einen die Moderation für die Eröffnungsveranstaltung übernimmt, aber auch so einen kleinen Impulsvortrag, der eben für breites Publikum, ganz Hamburg konnte sich Karten kaufen. Das war nämlich im Planetarium in Hamburg stattgefunden und ich habe mich da beworben und auch den Zuschlag bekommen und durfte dieses Event eröffnen und hosten im Planetarium. Und da durfte ich zum ersten Mal diese Kuppel bespielen, ne? Also dass man seine Slides, die man macht, und wir haben auch 3D-Modelle gekauft, dann an dieses Planetarium oben schmeißt und die ganzen ZuschauerInnen lagen in ihren Sitzen und hören dir zu. Und das war für mich eine super Experience, die ich, also ohne Alice und ohne das Zertifikatprogramm, auf jeden Fall nicht hätte haben können. Da auch sehr selbstbewusst hinzugehen und sagen, ich weiß, wie es läuft, ich übernehme das gerne für euch sehr selbstständig. Und auch dann positives Feedback zu kriegen von den Studis, die da voll Virologie-ExpertInnen waren, aber auch SponsorInnen saßen da, ne? Irgendwelche Menschen, die für Unternehmen nur in dem Marketing sitzen, die mit Virologie wirklich gar nichts am Hut haben, die dann kamen und sagen, Mensch, das war ja richtig, also schon spannend. Und das war ein richtiges Highlight letztes Jahr. Ja,
voll cool.
Richtig schön.
Richtig schön, dass ihr das ja beide habt, dass ihr sagt, neben eurem Beruf ist das weiterhin sozusagen eine Leidenschaft. Also ich kenne wenig Leute, die quasi sagen, mein Hobby ist Wissenschaftskommunikation. Also in meinem Hobby, da mache ich sowas. Nee, ich mache jetzt nicht irgendwie eine Sportart oder was, also oder auch. Aber mein Hobby ist auch Wissenschaftskommunikation. Ja. Finde ich schon cool.
Das vergesse ich immer, wenn ich gefragt werde, was meine Hobbys sind.
Ja, also ich habe neulich ein Freundebuch ausgefüllt für Erwachsene. Und da war auch die Kategorie Hobbys drin und ich habe das auch nicht angegeben. Gut, ich würde bei mir das wahrscheinlich immer eher mehr beruflich verbuchen, aber theoretisch kann es auch ein Hobby sein. Also es ist ja einfach eure, in dem Fall, ja, freie Zeit gewesen.
Mhm.
Alice, hast du auch so eine Anekdote?
Ja, also meine Anekdote ist so ein bisschen vielleicht Meta, auf der Meta-Ebene, weil ich diesen Moment gerade ganz schön fand. Also ich habe das gesehen und dachte so, ah, das könnte was für Jana sein, ich schicke ihr das mal weiter. Und dass das jetzt für dich so ein Highlight ist, dass ich einfach an dich gedacht habe, diese Community, die man sich in der Wissenschaftskommunikation aufbaut oder aufbauen kann, die finde ich so wertvoll. 2024 war ich Teil des WISCOM-Kollegs, das ist ein Verbund von zwei Stiftungen, unterstützt vom NAWIC, von Wissenschaft im Dialog und so weiter. Die haben jetzt dann so eine Art Bootcamp ins Leben gerufen. Das läuft ein halbes, dreiviertel Jahr. Und da war ich Teil der ersten Kohorte. Habe da diesen Platz bekommen und durfte diese Workshops besuchen. Es gab zwei Wochen, wo wir sehr intensiv an der Ostsee mit zusammengearbeitet haben und ganz viel reflektiert haben. Es war sehr partizipativ. Das war mega gut. Und ich freue mich schon total, dass wir jetzt im April ein inoffizielles Nachtreffen veranstalten, weil die Community einfach daraus entstanden ist. Das ist für mich unglaublich wertvoll, weil ich festgestellt habe, ich bin nicht alleine. Es gibt ganz viele mit ähnlichen Gedankengängen, ganz viele Leute, die genau solche Sachen diskutieren wollen, die wir hier diskutiert haben. Das finde ich so, so cool in der Wissenschaftskommunikation. Und ich möchte da, glaube ich, jeden nur ermutigen, sich seine Bubble zu suchen und den Platz einzunehmen, den sie verdienen, weil das einfach so schön ist und so erfüllend. Das ist mein Highlight in der Wissenschaftskommunikation außerhalb meines Jobs oder außerhalb des Programms selber.
Ja, finde ich aber auch einfach schön. Also ich finde es total cool, wenn man eine Community hat, wo man sich einfach super wohl fühlt, weil es Leute sind, die einen gleichen Spirit miteinander fühlen. Von daher würde ich vorschlagen, dass du mir einfach ein, zwei Links dazu schickst für all die Leute, die hier zuhören, die vielleicht selber gerade im Zertifikatsprogramm sind, die vielleicht auch Lust haben, darüber hinaus sich mal zu vernetzen und umzuhören und was es eben für Möglichkeiten im Wissenschaftskommunikationsbereich gibt. Das finde ich sowieso, ist einfach was, das betone ich ab und zu mal hier im Podcast. Leute, die hier im Podcast sind, die also auch am Wissenschaftszertifikatsprogramm teilgenommen haben oder teilnehmen, erkennen in diesem Moment, dass es eben auch diesen Beruf Wissenschaftskommunikation durchaus gibt oder den Schwerpunkt im Beruf. Und mindestens die Hälfte, ich sage immer eigentlich einen Tick mehr, gehen diesen Weg nach ihrer Promotion angestoßen oder verstärkt durch das Zertifikatsprogramm dann.
Ja.
Und das finde ich außerordentlich interessant. Also Alice, man könnte sagen, das würde ich gerne mal wissenschaftlich fundiert erörtert wissen, wie das dann miteinander zusammenhängt, weil ich das tatsächlich interessant, also ich finde es jedes Jahr aufs Neue faszinierend zu beobachten, dass es dieses Phänomen so gibt. Weil ich glaube, es hat schon irgendwie auch was mit diesem Spirit, den wir besprochen haben, in den Kursen zu tun und dieser Community eben selbst und was die Menschen dann füreinander irgendwo auch sind. Und das gibt, glaube ich, total viel Motivation, dann etwas zu machen, wo sie einfach auch wirklich Spaß haben und Menschen miteinander erleben, die sozusagen so eine ähnliche Intention und Vision miteinander verfolgen.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei euch beruflich weitergeht, ob es quasi weitere Abzweigungen geben wird oder ob ihr jetzt sagt, das ist es eigentlich. Ich freue mich richtig doll, dass sozusagen dieses Herz für Wissenschaftskommunikation so stark pochert und so groß ist. Und ich fand die Folge trotz quasi der ein oder anderen schwierigen Situationen, die wir beschrieben haben, unglaublich ermutigend für alle da draußen, weil ich alleine eure Begeisterung für das Thema schon total ansteckend finde. Ich bin gespannt, ob unsere ZuhörerInnen das genauso empfinden, weil ich sehe natürlich eure großen, grinsenden, bejahenden, glückseligen Augen hier. Das kann man natürlich nicht hören. Aber ja, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch für eure Zeit.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Für alle da draußen. Ihr könnt natürlich wie immer sämtliche Fragen stellen. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, oh, ich stecke in meiner Promotion oder am Ende meines Studiums irgendwie, wusste ich gar nicht, dass es dieses Zertifikatsprogramm gibt, voll cool, dann kontaktiert gerne das Graduiertenzentrum. Oder wenn ihr jetzt nochmal über die heutige Folge die Info mitgenommen habt, mega, ich kann auch Sachen anrechnen lassen. Dazu gehören auch so Sachen wie Rent a Scientist oder andere Dinge, die nicht per se durch das Graduiertenzentrum initiiert sind, die aber auch Wissenschaftskommunikation, also in Bezug dazu stehen, dann unbedingt. Ich packe wie immer alle möglichen Kontaktdaten und Informationsseiten in die Shownotes. Und ansonsten kann ich euch sagen, dass die nächste Doppelfolge ganz klassisch sein wird mit einer Person aus der Archäologie. Freut euch also darauf. Euch wünsche ich erstmal alles Gute.
Gleichfalls, vielen Dank.
Dankeschön.
Bis dahin.
Tschüss.
Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper.